Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Für alle, die vergessen haben, wer ich bin, mein Name ist Timo. Ich war die letzten Jahre ein paar Mal bei euch. Ich bin Student an der FDH jetzt seit fast 5 Jahren, bin heute hier mit meiner Frau Svenja. Und ja, wir haben es immer sehr bei euch genossen, deswegen haben wir nie Nein gesagt, wenn wir wieder gefragt wurden und kommen immer gerne zu euch. Ja, Friedhelm hat mich gebeten, noch kurz zu sagen, was bei uns gerade so ansteht. Unsere Zeit in der direkten Nachbarschaft zu euch hier in Gießen bei uns neigt sich dem Ende zu. Im Herbst bin ich durch mit dem Master und Svenja mit dem Bachelor. Und wir erwarten unser erstes Kind und werden dann auch umziehen für meine erste Pastorenstelle. Es geht vorerst nach Freiburg, in die FEG in Freiburg. Genau. Mal schauen, wie oft wir uns dann noch sehen. Wir werden es abwarten. Wir kommen auf jeden Fall immer gern, wenn es sich einrichten lässt. Ich möchte mit euch heute einen Vers aus dem Lukas-Evangelium lesen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt gerne auf Lukas 6. Mir ist gerade aufgefallen, dass ihr hier, glaube ich, vor allem die Luther nehmt. Ich habe jetzt heute die neue evangelistische Übersetzung dabei. Ihr kriegt es hin, wir schaffen das. Lukas 6, ab Vers 17. Mit ihnen stieg Jesus den Berg hinunter bis zu einem ebenen Platz, wo sich eine große Schar seiner Jünger versammelt hatte. Sie hatten zusammen mit einer großen Menschenmasse aus ganz Judäa, aus Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon auf ihn gewartet und waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch Menschen, die von bösen Geistern geplagt waren, wurden geheilt. Alle versuchten, ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte. Jesus sah seine Jünger an und sagte: Wie beneidenswert glücklich seid ihr arm, denn euch gehört das Reich Gottes. Wie glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn Gott wird euch satt machen. Wie glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Wie glücklich seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, wenn sie euch ausstoßen und euren Namen in den Schmutz ziehen, weil ihr zum Menschensohn gehört. Freut euch, wenn das geschieht, springt vor Freude. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Mit den Propheten haben ihre Vorfahren es nämlich genauso gemacht. Aber weh euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Anteil schon kassiert. Weh euch, ihr Satten, denn ihr werdet hungern. Weh euch, ihr Lachenden, denn ihr werdet trauern und weinen. Und weh euch, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn genauso haben sie ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht. Doch euch, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, betet für die, die euch beleidigen. Soweit. Als Svenja damals meine Familie und mich kennengelernt hat, ganz am Anfang, da hat sie über unsere Familie gesagt, wir erinnern sie so an Hobbits. Hobbits, diese kleinen Wesen aus dem Herrn der Ringe, ne, die Briten bei Tolkien. Was sie damit gemeint hat, ist, dass es in meiner Familie eine sehr deutliche Vorliebe für das Gemütliche gibt. Ja, das hat sie nicht lange für gebraucht, um das wahrzunehmen. Wir fühlen uns einfach ziemlich wohl im Häuslichen. Ja, im Garten oder im Winter nett, wenn der Kamin an ist und der Hund in der Ecke schnarcht. Da, wo es nett und heimlich und gemütlich ist. Solche Dinge stehen bei mir und meiner Familie irgendwie hoch im Kurs. Ist einfach so. Und ich habe in letzter Zeit, gerade in den letzten Jahren, so mit Corona und allem, was so war, irgendwie bei mir die Beobachtung gemacht, dass diese Tendenz wieder stärker in mir hervorkommt, als das vielleicht zwischendurch in meinem Leben der Fall war. Dass irgendwie die Unsicherheiten, die schlechten Nachrichten und so weiter in mir diesen Impuls auslösen, dass ich mich eigentlich lieber nur noch zurückziehen will, ins Private, die Umwelt ausblenden, es gemütlich machen und hoffen, dass das Ganze irgendwie einfach irgendwann vorbeigeht. Ich frage mich, wie das bei euch so war in den letzten Jahren und ob ihr das nachvollziehen könnt. Letzten Sommer hat das Rheingold-Institut, das ist so ein Meinungsbild- und Meinungsumfrageninstitut, ein relativ großes, eine große Umfrage in Deutschland gemacht, um rauszufinden, wie die Deutschen damals dann nach 1,5 Jahren Corona, noch vor der Ukraine-Geschichte, so über die Zukunft denken. Und dabei ist was ganz Interessantes rausgekommen, wie ich finde. Dabei ist nämlich rausgekommen, dass einerseits die Deutschen sehr zu einer großen Mehrheit sehr pessimistisch auf unsere aktuelle Lage und auf die Zukunft blicken. Ich gebe euch ein paar Beispiele. 83% sagen, sie machen sich Sorgen, weil unsere Gesellschaft so gespalten ist. 91% sehen einen Zuwachs an Aggressivität und Respektlosigkeit. Und was die Zukunft angeht, denken 88%, dass durch Corona und Klimawandel drastische Veränderungen bevorstehen. Und immerhin 76% denken, dass die jüngere Generation, ich fürchte, das bin ich auch, es nicht mehr so gut haben wird wie wir. Ich fürchte, das bin ich dann nicht. Und das Interessante ist jetzt nicht das, also da muss man jetzt kein Prophet für sein, um das irgendwie zu ahnen, sondern der Clou an der ganzen Studie ist eigentlich das, was sie parallel dazu rausgekriegt haben. Es ist nämlich so, dass diese ganze Unsicherheit die Tendenz auszulösen scheint, die ich auch habe, dass immer mehr Menschen versuchen, sich zurückzuziehen und das Ganze auszublenden und dabei gleichzeitig die Menschen irgendwie relativ optimistisch sind, was unser persönliches Leben angeht. Pessimistisch, was Deutschland angeht, optimistisch, was das Private angeht. Ich gebe euch ja da ein paar Beispiele. Die Menschen sind gefragt worden, was sie denn jetzt mit ihrem Leben noch so vorhätten. Und mit Abstand am meisten genannt wurde, mich zurücklehnen und das Leben genießen. Der nächste Platz war, eine Familie gründen und mich um sie kümmern. Und eine Person hat wortwörtlich gesagt, unser Zuhause ist die Arche Noah, das eigene Heim geht nicht unter. Pessimistisch, was unsere Gesellschaft angeht, aber optimistisch, wenn es unser persönliches Leben geht. Das ist gerade so die Stimmungslage in Deutschland. Das Rheingold-Institut sagt, der Glaube an sich und den kleinen Kreis wird zur Religion oder etwas plakativer, die Deutschen ziehen sich in ihr privates Schneckenhaus zurück. Und ich frage mich, wie es euch da geht. Wie es euch gerade geht als Gemeinde und privat. Ich frage mich, wie es dir geht, gerade wenn du jemand bist, der vielleicht grob wie ich noch sagt, ich gehöre zu der jüngeren Hälfte unserer Demografie und muss vielleicht noch ein paar Jahrzehnte damit aushalten. Wie geht es dir mit der aktuellen Situation und was löst es in dir aus, dass wir irgendwie immer so viele schlechte Nachrichten kriegen und es sich alles so ein bisschen unsicher anfühlt momentan? Vielleicht bist du jemand, der wie ich auch in sich gerade entdeckt, wie viel Potenzial das Zurückziehen hat und eher gemütlich wird. Vielleicht bist du aber auch jemand, den das eher wurmt, dass irgendwie jetzt doch dringend mal was angepackt werden müsste und irgendwie die Menschen nicht zu bewegen sind. Und das ist vielleicht ein bisschen frustrierend für dich. Vor etwa 1990 Jahren, in einem schönen Mittelmeerland, das wir heute Israel nennen, war die Lage auch nicht besser. Damals hieß Israel nicht Israel, sondern es war eigentlich aufgeteilt in verschiedene römische Provinzen. Mit Namen wie Judäa, Idumäa, Galiläa und so weiter. Und das lag daran, dass Israel zu dem Zeitpunkt, wo wir heute unseren Bibeltext gelesen haben, schon seit knapp 600 Jahren, weiter weg als die Reformation von uns aus, seit knapp 600 Jahren immer unter Besatzung fremder Nationen gestanden hat. Babylonier, Perser, Griechen, Ägypter, Römer. Es lief damals wirklich nicht gut für Israel und es lief schon sehr, sehr lange nicht gut. Und genau wie heute bei uns hatten die Leute damals auch sehr unterschiedliche Ansätze, wie man mit der Lage umgehen könnte. Die einen haben versucht, sich mit der Lage zu arrangieren und bei allem Übel mit den Besatzern irgendwie doch noch ein nettes Leben für sich rauszuholen. Das ging meistens am besten, wenn man kooperiert hat, Zolleinnehmer und sowas. Ihr kennt das aus den Evangelien vielleicht. Andere haben versucht, durch Aufstände oder durch Protest die Besatzer zurückzudrängen oder zumindest ihren Einfluss zu mindern. Es war damals total häufig in der Zeit vor Christus, dass es da jüdische Rebellenbewegungen gegeben hat und also sehr viel Unsicherheit, sehr viel Gewalt leider auch, muss man sagen, weil eben immer wieder dieser Versuch war, irgendwie müsste man doch jetzt Juda oder was auch immer gerade die Region war, Israel im weitesten Sinne befreien. Und wieder andere Menschen, ich fürchte, es war die breite Masse, musste einfach mit der Situation leben und zusehen, wie man bei all den Steuern, all der Korruption, all den Unruhen irgendwie mit dem Familienleben klarkommt. Und genau in dieser Zeit, nach ganz vielen anderen erfolglosen Rebellenführern, tritt ein Mann auf, von dem ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt. Sein Name ist Jesus von Nazareth. Dieser Jesus zieht damals im Land umher und er spricht zu sehr großen Menschenmassen über etwas, was richtig gut klingt für die Israeliten. Nämlich das Reich Gottes. Nicht das Reich von irgendeinem Gott, sondern das Reich von Israels Gott. Das Reich, auf das die Israeliten seit Jahrhunderten warten. Der Moment, wo Gott das Geschick seines Volkes endlich wendet und die Besatzer ein für alle Mal vernichtet. Das war damals für viele Israeliten die Hoffnung, an der sie sich festgehalten haben. Das war die Hoffnung, wenn sie vom Reich Gottes gehört haben. So haben sie die Prophetien, ihr habt vorhin eine von diesen Prophetien übrigens gehört, so haben sie die Prophetien ihrer Väterzeit gedeutet. Und das Beste an der Nummer mit Jesus, genau wie in den Prophezeiungen vorausgesagt, kann dieser Jesus sogar Wunder tun. Er heilt, wie bei uns im Text gerade, Kranke, er treibt Dämonen aus. Mit so einem mächtigen Gottesmann an der Spitze könnte es ja diesmal eigentlich endlich mal was werden. Jesus zieht also an unserer Stelle seit einiger Zeit durchs Land und er spricht immer wieder davon, dass dieses Reich Gottes jetzt anbricht. Und die Menschen damals sind super neugierig. Sie kommen aus allen Ecken und Enden des Landes zu ihm, ja, laufen zu Fuß tagelang durch die Gegend, um ihn zu hören oder auch um von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und an unserer Stelle im Lukas-Evangelium hat diese Bewegung um Jesus schon richtig Fahrt aufgenommen. Das müsst ihr euch einfach klar machen, wenn ihr das lest. Jesus hat sich in die Berge zurückgezogen und aus all seinen Nachfolgern 12 besondere Männer ausgewählt, die er Apostel genannt hat. Und damals müssen sich ganz viele Israeliten gefragt haben, ob jetzt Jesus endlich beginnt, eine Armee aufzustellen und nach Jerusalem einzumarschieren. Denn er hat sich ja wie jeder gute Rebell erst in die unwegsamen Berge zurückgezogen, eine große Anhängerschaft gesammelt und jetzt sogar sowas wie Offiziere oder sowas eingesetzt. Also die Erwartung der Menge steigt ganz drastisch zu diesem Punkt. Bald müsste es doch endlich losgehen. Und in dieser Situation setzt sich Jesus mit seinen 12 Jüngern hin, umgeben von der ganzen Menge, und spricht zu ihnen, zu diesen Insidern, und sagt das, was wir in Vers 20 bis 26 gelesen haben. Wie beneidenswert glücklich seid ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Wie glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn Gott wird euch satt machen. Wie glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Wie glücklich seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, wenn sie euch ausstoßen und euren Namen in den Schmutz ziehen, weil ihr zum Menschensohn gehört. Freut euch, wenn das geschieht, springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Mit den Propheten haben ihre Vorfahren es nämlich genauso gemacht. Aber weh euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Anteil schon kassiert. Weh euch, ihr Satten, denn ihr werdet hungern. Weh euch, ihr Lachenden, denn ihr werdet trauern und weinen. Und weh euch, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn genauso haben es ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht. Was soll uns das sagen? Was soll das irgendwem sagen? Ich glaube, das Erste, was uns auffallen sollte, wenn wir so einen Text lesen und wenn wir speziell diesen Text lesen, ist es das, was Jesus hier sagt, für normale Ohren, sprich vielleicht für Ohren, die nicht wie bei manchen Menschen wie mir zum Beispiel, die ihr Leben lang in der Gemeinde waren, schon drauf gedrillt sind, das einfach so hinzunehmen, komplett falsch klingt. Das ist einfach komplett falsch rum. Glücklich gepriesen werden genau die Menschen, von denen man es eigentlich nicht erwartet. Ich weiß nicht, wer von euch schon eigene Erfahrungen mit Armut machen musste. Ich persönlich kenne keine echte Armut, aber ich kenne zumindest Zeiten mit mehr und mit weniger Geld. Und ich kann euch sagen, mit mehr Geld macht mehr Spaß. Und genauso ist es mit den anderen Dingen hier auch. Das ist nicht einfach was, was real ist. Das ist nicht was, was man einfach so hört und schluckt. Das ist eigentlich komisch. Und das war es damals auch. Warum dreht Jesus unsere normale menschliche Wahrnehmung auf den Kopf? Was meint er damit? Ich glaube, ein Hinweis im Text sind diese Weherufe. Ich habe früher, wenn ich diese Weherufe, gerade dieses Wort Wehe, gehört habe, oft die Angst gehabt, dass dieser ganze Abschnitt irgendwie sowas ist wie eine Drohung oder eine Forderung. Wehe, wenn du nicht bereit bist, für Gott arm zu werden. Oder so in der Richtung irgendwie. Aber dieses Wehe meint was ganz anderes. Das ist eigentlich so ein Wort, wie wenn wir im Deutschen Uwe sagen. Also das griechische Wort ist Uai, das klingt sogar schon so. Das meint, jemand sieht was ganz Schreckliches. Er sieht einen Menschen irgendwie was tun und bei dem Anblick zieht sich so zusammen, weil es was sehr Schlechtes ist. Jesus sieht, wie Menschen auf ihr Verderben zulaufen und bei dem Anblick dreht sich ihm der Magen vor Mitleid um. Das meint dieses Wehe. Dieser Teil der Bergpredigt ist keine Liste von Vorschriften, sondern eigentlich eine Beschreibung, eine Warnung von einem mitleidigen Jesus. Jesus gewährt seinen Jüngern in diesem Augenblick einen Blick durch seine Brille, einen Blick auf die Realität, wie Gott sie sieht, wie wir Menschen sie vielleicht manchmal nicht sehen können, weil sie uns verborgen ist. Und wenn wir das verstanden haben, dass das kein drohendes Wehe, sondern ein mitleids- und schmerzverzerrtes Wehe ist, dann können wir auch klarer sehen, worauf Jesus hier wirklich hinaus will. Er heißt nicht die Armut gut, sondern er tröstet die Armen und die Leidenden. Und er warnt die Reichen und die Zufriedenen. Wir müssen uns klar machen, dass Jesus ja nicht Armut an sich preist und auch nicht Reichtum an sich verdammt, sondern er spricht über die Folgen, die beides für die Menschen hat. Reichtum ist in der Bibel nicht grundsätzlich schlecht oder grundsätzlich gut. Der Apostel Paulus kann ein paar Jahre später in Philipper 4, Vers 12 über sich selbst sagen, ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen, ich bin in alles eingeweiht, ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern, ich kenne Überfluss und Mangel. Und unter den frisch gewählten Aposteln von Jesus war ein Zolleinnehmer namens Levi, der offensichtlich ziemlich wohlhabend gewesen war. Das Problem mit Reichtum ist nicht Reichtum an sich, sondern vielmehr, dass Reichtum und finanzielle Sicherheit Menschen immer dazu verleiten, ohne Gott zufrieden zu sein. Es ist ein typisch biblisches Thema. Die Armen haben keine andere Hoffnung, als auf Gott zu hoffen und finden ihn deswegen. Zum Beispiel Psalm 37 wird dieses Thema verarbeitet. Aber die Reichen wähnen sich in Sicherheit und fragen deswegen nicht nach ihm. Und das ist tatsächlich ein schreckliches Problem. Und auch was Hunger und Trauer angeht, ist Jesus hier nicht einfach hartherzig und sagt irgendwie sowas wie, alles nicht so schlimm, das tut einem Christen manchmal auch gut oder da muss man durch oder sowas. Sondern ganz im Gegenteil. Gott hasst Hunger und er hasst Leid. Und er weiß, wie schrecklich das für die Menschen ist, die er gemacht hat. Er ist ja selbst Mensch geworden. Deswegen sagt Jesus ja gerade, dass Gott die Menschen, die das erleben, trösten und satt machen wird. Das Problem mit einem zufriedenen und satten Leben ist ein anderes. Das Problem ist, dass wer sich hier auf der Erde schon ständig satt essen kann, wenig Hunger auf das himmlische Festmahl hat, von dem ihr vorhin Jesaja gelesen habt. Was Jesus den Menschen damals und auch uns heute sagen will, ist, es gibt viel Wichtigeres, als jetzt gerade ein Leben in Annehmlichkeiten zu führen. Und es gibt viel Schlimmeres, als jetzt gerade Wohlstand zu verlieren. Es gibt viel Wichtigeres, als jetzt gerade ein Leben in Annehmlichkeiten zu führen. Und es gibt viel Schlimmeres, als jetzt gerade Wohlstand zu verlieren. Das Schlimmste, was einem Menschen in seinem Leben passieren kann, ist, dass er in dieser kurzen Zeit in unserer gefallenen Welt so mit seinem eigenen kleinen Leben zufrieden ist, dass er das echte Leben verpasst. Man kann das total schnell als hohle Floskel verstehen. Und wenn ihr euer Leben lang in Kirche und Gemeinde unterwegs wart, dann rauscht es manchmal so an einem vorbei. Aber Jesus meint es ganz praktisch. Was uns am allerdringlichsten fehlt als Menschen auf dieser ganzen Welt, ist nicht Wohlstand. Es ist auch nicht gesellschaftliche Sicherheit oder eine glückliche Kleinfamilie. Was uns fehlt, ist unser Gott. Aller Mangel, den Menschen auf dieser Welt empfinden, alles Leid, alle Krankheit und schlussendlich auch der Tod, sind im Grunde nichts anderes als die Geburtswehen unserer endgültigen Trennung von Gott. Leid ist eigentlich nur ein Mangel an Nähe zu Gott, weil Gott das Leben ist. Schaut mal hier, wie Lukas diesen Text eingerahmt hat, was er direkt vor der Bergpredigt berichtet in Versen 18 und 19. Da schreibt er, dass ganz viele Menschen gekommen waren, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch Menschen, die von bösen Geistern geplagt waren, wurden geheilt. Alle versuchten ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte. Was Lukas klar macht, ist, Jesus ist Gott. Und deswegen werden die Menschen in seiner Gegenwart gesund. Weil da, wo Gott ist, der Tod und alles andere Leid weichen muss. Es ist wie Licht und Schatten, wie Wärme und Kälte. Da, wo Gott ist, muss das Leid weichen. Und in diesem Jesus kommt Gott als einer von uns, als ein Mensch auf die Erde, um genau diese Trennung, an der wir eigentlich leiden, hinter all den Dingen, die uns jetzt Angst machen, zwischen ihm und Gott aufzuheben. Zwischen uns und Gott aufzuheben. Jesus hat damals zur Enttäuschung ganz vieler Israeliten seiner Zeit keine neue Davidische Republik ausgerufen. Und der hat die Römer auch nicht gestürzt. Er hat, statt das Blut seiner Nachfolger im Krieg gegen die Römer zu vergießen, sein eigenes Blut vergossen, um Frieden zwischen uns und Gott zu machen. Und wer diesen Frieden annimmt, der ist tatsächlich glücklich zu preisen, das sagt Jesus hier, egal ob er gerade arm oder reich ist, weil er eines Tages das ewige Leben auf der neuen Erde sehen wird. Das ist die ganze Pointe von diesen Wehrufen und von diesen Seligpreisungen. Ich komme zum Schluss, was hat das mit uns zu tun? Es gibt viel Wichtiges, als jetzt gerade ein Leben in Annehmlichkeiten zu führen. Es gibt Schlimmeres, als jetzt gerade Wohlstand zu verlieren. Ich glaube, das müssen wir uns in Deutschland, gerade auch jetzt, wo die Zeiten irgendwie so ein Auf und Ab sind und uns sehr herausfordern, immer wieder bewusst machen. Das geht so schnell aus dem Blick im Alltag. Ich weiß nicht, mit was für einem Mindset, mit was für einer Einstellung du heute hier bist, ob es dir gut geht in deinem Glauben oder eher nicht, ob du gerade eher Zweifel hast oder gar nicht so richtig weißt, ob du noch oder schon an Gott glauben sollst. Falls das deine Situation ist, dann ist Jesus' Bergpredigt eine ganz, ganz liebevolle Warnung an dich. Es ist die Warnung, pass auf, dass die Unsicherheiten dieser Zeit und auch alles, was man vielleicht gerade noch am Schönen zusammenkratzen kann, dich nicht dazu verleiten, dein kurzes Leben auf dieser Welt in sowas Flüchtiges wie privaten Wohlstand oder ein ruhiges Leben zu investieren. Pass auf, dass du nicht so beschäftigt und abgelenkt bist, dass du gar nicht merkst, dass du für mehr gemacht bist als nur ein paar Jahrzehnte auf dieser Erde. Es gibt Hoffnung für diese kaputte Welt, das glauben wir als Christen. Aber wir müssen sie ergreifen wollen. Gott wartet auf dich, Gott wartet auf uns, aber er zwingt niemanden. Und falls du zu den glücklichen Menschen gehörst, die zu Jesus gehören und sagst, dir geht's gut eigentlich in deiner Gottesbeziehung, dann ist die Bergpredigt eine ganz, ganz wichtige Erinnerung. Die Unsicherheiten jetzt gerade dürfen uns als Gemeinde Gottes nicht so erschüttern, dass wir vergessen, dass wir eigentlich ohnehin darauf warten, dass Gott diese Erde neu macht. Es ist eigentlich eine gute Erinnerung. Eines Tages wird Jesus wiederkommen und es wird weder Mangel noch Leid noch Instabilität noch Tod mehr geben. Aber bis dahin sollen gerade wir als Christen, weil wir diese Hoffnung haben, weil wir verstehen, warum in dieser Welt alles irgendwie immer so instabil wirkt, mutig das Gute tun und Gottes Liebe in Wort und Tat in unsere Nachbarschaften bringen. Hier aufs Dorf, auf die Arbeit, da wo ihr seid. Direkt nach den Seligpreisungen, die wir heute gelesen haben, erklärt Jesus seinen Jüngern, wie sie leben sollen in seinem Reich, zu dem sie gehören. Und die Zusammenfassung findet sich in den Versen 35 und 36. Ihr aber sollt gerade eure Feinde lieben. Ihr sollt Gutes tun. Ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber machen, ob ihr es wiederbekommt. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr handelt als Kinder des Höchsten. Denn er ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Christen sollen die Liebe Gottes an die Welt weitergeben, indem sie sich für das Gute einsetzen, egal ob es gerade belohnt wird oder nicht. Das ist unsere Aufgabe. Und das geht auch nur, wenn wir wirklich diese Hoffnung haben. Unsere Hoffnung soll nicht, wie Karl Marx das den Christen mal vorgeworfen hat, ein Opium für das Volk sein, sondern mehr ein Espresso, wenn wir mal wieder eine Aufmunterung brauchen, um weiterzugehen. Ich bete noch mit uns. Unser Vater im Himmel, du bist ein guter Gott. Und du hast alles wunderbar gemacht. Wir danken dir, dass wir gerade hier in Deutschland durch deine Güte und Barmherzigkeit so viel Gutes noch erfahren und schmecken dürfen, so viel Schönes sehen dürfen, wenn wir rausschauen in die Natur jetzt im Sommer. Und dass wir sehen dürfen, dass diese Erde, die du uns gegeben hast, wirklich voll von deiner Güte, Großzügigkeit und einfach deiner Freude ist, die du mit uns teilen möchtest. Und du weißt auch, wie schnell unsere kleinen Herzen verzagen und Angst bekommen, wie schnell wir beschäftigt sind damit, irgendwie noch unser eigenes Haus und unseren eigenen Garten zu sichern und was wir gerade so für uns wollen. Wir bitten dich, mach uns neu Mut. Gib uns neue Hoffnung, dass wir verstehen, dass du eines Tages alles gut machen wirst. Dass wir aus dieser Hoffnung raus verstehen und die Kraft haben, deine Liebe weiterzugeben. Zeig uns, wer von unseren Nachbarn, wer von unseren Freunden, Bekannten, Verwandten, Arbeitskollegen gerade empfänglich für dich ist und dich braucht. Hilf, dass wir auch da deine Liebe weitergeben können, wo wir vielleicht nicht auf Dank und Anerkennung stoßen. Und Vater, wir bitten dich auch für jeden von uns, der gerade vielleicht mit Zweifeln und Sorgen zu ringen hat oder überhaupt sich fragt, was es mit dem Glauben an dich eigentlich soll. Bitte komm du mit deinem Geist zu jedem von uns, der deine Hilfe braucht, damit jeder im Glauben gefestigt und gestärkt wird und erlebt, was für ein Segen es ist, mit dir versöhnt zu sein. Wir bitten dich im Namen deines Sohnes. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.